So, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Hans-Jürgen Schönig, Hans Reicht. Bin total positiv überrascht, dass wir heute bei so einem Thema so volle Hütte haben. Also das ist doch überraschend. Thema des Tages, Postgres Security und Compliance. Ja? Kurz zu uns, ich bin selber Steirer übrigens und seit fast 30 Jahren Postgres Consultant und quer auf der Welt unterwegs. Also kurz zum Thema. Das Thema, rauscht es bei euch auch da oben? Es kratzt, ja. Moment. Irgendwer kratzt, aber ich mache mal weiter in der Zwischenzeit. So, das Thema Compliance ist in den letzten Jahren ein bisschen explodiert, ja. Und man muss dazu sagen, das ist meistens jetzt nicht so das Thema, das bei den Ingenieuren die große Liebeshochzeit auslöst, ja, sondern es sind einfach Dinge, die, das ist wie Wurzelbehandlung. Das wird das Produkt nie cool, ja. Also das wird nicht funktionieren. Und so ähnlich ist es mit den Ingenieuren und Compliance und so weiter. Das wird nie cool. Und ich verstehe, warum das so ist. Okay, wir haben das gerade durch, so mit ISO-Zertifizierung und TISAX und so weiter. Also da geht es jetzt weniger darum zu sagen, hey, das ist total cooles Feature, sondern da geht es wirklich einfach darum, man muss es nicht mögen, es reicht, wenn man es macht. Ja? Weil das sind wirklich teilweise nicht Dinge, die von den Unternehmen verordnet werden. Das sind teilweise wirklich Dinge, die einfach vom Gesetzgeber kommen. Das heißt, es hilft überhaupt nichts, wenn ihr euren IT-Leiter quält, der kann nichts dafür. Okay? Das Zeugs kommt irgendwo her, aus Quellen, da geht es jetzt weniger darum zu hinterfragen, ob das cool ist. Ich verspreche euch, wenn du in irgendein Ministerium gehst und sagst, hey, ich glaube nicht, dass das cool ist, wird es denen ziemlich egal sein, wenn es irgendeine Vorgabe von irgendeiner Zentralbank ist oder so. Okay? Also nur, ja, wir krachen immer noch, aber ist okay. So, jetzt einmal fragen, was gibt es denn so an Standards und welche Optionen, was gibt es da, was im Database-Bereich auf euch zukommt? Ja? Und da gibt es jetzt mehrere Dinge. Es hat irgendjemand einmal gesagt, wenn es eine EU-Regelung gibt, die Deutschen erfüllen es, die Franzosen lesen es und der Rest ignoriert es. Ja? Ungefähr so ist es bei diesen ganzen Standards auch. Das heißt, es gibt Dinge, die stehen irgendwo, die sind festgelegt. Und dann gibt es irgendjemanden, der gibt einen Stempel. Und der ist wichtig, der ist nicht wichtig, der fühlt sich wichtig, der reagiert wichtig, der weiß, was er tut, der weiß nicht, was er tut. Da gibt es alle Inkarnationen. Das heißt, es gibt da keine groben, es gibt da schon Regeln quasi, die vorgegeben sind, aber die werden komplett unterschiedlich gelebt. Ja, da komme ich noch kurz drauf zu. Es gibt natürlich Dinge, die alle gemeinsam haben, aber am Ende des Tages ist das der wichtige Punkt. Gibt da irgendjemand das blöde Zertifikat und den Stempel? Ja? Jetzt kann man das ideologisch diskutieren in die Ewigkeit. Das ist total toll, ja? Aber das wird der Finanzmarktaufsicht völlig wurscht sein. Also ich muss da wirklich alle komplett desillusionieren. Ja? Also wenn ihr selber Ingenieure seid, so wie ich, ja, ihr könnt das nicht bekämpfen. Das geht nicht, ja. Das ist wie HIV, das haust und fertig, ja. Also das geht nicht weg, ja. Das ist einfach so. Also bitte quält eure Mitkollegen nicht mit ideologischen Diskussionen, auch wenn ihr es Ingenieure wisst, das ist ein Blödsinn. Ja. Das bleibt ein Blödsinn. Egal, ob das ist oder nicht. Gewisse Dinge machen schon Sinn, man sieht das nicht immer sofort, ja. Aber geht's davon aus, Resistance is pointless, ja. Das ist einfach so, das sind Vorgaben. So, was gibt es denn da so alles auf diesem Planeten, was diese Regeln betrifft? Ja? Das ist ein kleiner Auszug, ja? Das ist nichts von dem Ganzen. Bei ISO 27001 geht es um Risiko. Ja? Da wird bewertet, haben Sie quasi, hallo, ich nehme das. Das macht nichts, das passt schon. Warte, bauen wir mich mal ab, das geht schon. Dankeschön. Dankeschön. Geht's wieder? Ist besser? Okay. Genau. Bitte nahe. Okay, super. Das heißt, an dieser Stelle, wenn es jetzt um 27001 geht zum Beispiel, das ist jetzt so das, quasi der Standard bei uns, das hat jeder, ist in den meisten Ausschreibungen drinnen, wird von vielen Firmen verlangt. Da geht es um Risiko. Ja? Also haben Sie sich darüber Gedanken gemacht, wenn, keine Ahnung, was passiert. Ja? Also ich habe zum Beispiel dokumentiert im Handbuch, dass wenn es brennt, lauf raus. Nicht? Im Firmenhandbuch. Also ich sehe das durchaus darwinistisch, wenn es brennt und du schaust im Handbuch nach, ne, vermehr dich nicht. Ja, tu es nicht. Aber das sind so diese Kleinigkeiten, die dann passieren. Also steht dann mit dem Handbuch, lauf raus, wenn es brennt. Nicht? Ich meine gut, vielleicht irgendwo aufzuhängen, wo draußen ist, ist vielleicht schon eine gute Idee. Nicht? Aber wir wohnen so in einem Holzbau im Büro. Nicht? Also wenn es brennt, nicht löschen. Lauf. Und schau nicht ins Handbuch, weil das brennt auch. Ja. Also nur so, das sind so Kleinigkeiten, nicht? Oder es sind so Vorgaben, wie der Feuerlöscher muss beschriftet werden, also da muss ein Zettel über dem Feuerlöscher stehen. Dann. Also das zum Beispiel da, ja, dieser Zettel zum Beispiel da oben ist auch so eine kleine Vorschrift. Nicht? Jetzt, wenn du den nicht findest nicht, und es raucht, wirst du das nicht lesen. Nur so eine Idee. Ja? Aber, und wenn du die Zeit nimmst, das zu lesen, ich würde lieber laufen. Ja? Also nur so eine Idee. Ja? Aber ist egal. Die sag's, ist Folgendes passiert. Nachdem bei diesen Zertifikaten gibt es immer wen, der es ausstellt, jemand, der hätte es gern und jemand, der es umsetzen muss. Leichter Interessenskonflikt. Das heißt, die deutsche Autoindustrie hat was ganz Tolles gebracht. Das ist T-Sax. Das ist quasi noch strikter wie das ganze ISO-Zeugs. Fun Fact, sie halten sich selber nicht dran. Ist nur für die Zulieferer. Ja? Dann HIPAA sind die amerikanischen Medical-Sachen. GDPR kennen wir eh. Poppy A ist jetzt Folgendes. Poppy A ist Südafrika zum Beispiel. Die kommen jetzt drauf, boah, in Europa, die haben da urcooles Zeug, so, das schreiben wir mal ab. Ja? Das heißt, sie kopieren es aber nicht, sondern es ist immer ein bisschen anders. Ja? Dann gibt es zum Beispiel FSCA, zum Beispiel auch Regulierung aus Südafrika, Riesenfinanzzentrum Johannesburg, wo zum Beispiel genauso definiert wird, du musst alles verschlüsseln. Jetzt die Frage ist, was ist alles? Ne? Das ist ja dehnbar. Dann BSI zum Beispiel, kennt glaube ich jeder. Dann gibt es was total Terroristisches, SOX Compliance, Sarbanes-Oxley. Das war nach dem Enron-Skandal, haben zwei amerikanische Senatoren, ein Demokrat und ein Republikaner, ein Denial of Service gegen die eigene Industrie geschickt. Nicht? Quasi alles, also das ist ein Papierkrieg ohne Ende. Also das ist alles, was jetzt Wertpapier gelistet ist zum Beispiel, muss SOX Compliance sein. Das ist auch ansteckend. Das heißt, wenn die amerikanische Mutter krank ist, wirst du auch mitdokumentieren, wie ein Wahnsinniger. Ne? Das heißt, du wirst, wenn du in Europa sitzt, wirst du machen ISO, T-Sax, GDPR, BSI, SOX, Kreditkartenstandard und so weiter. Da steht fast überall dasselbe drinnen, aber leider nicht ganz. Und dann gibt es gewisse Dinge, das sollte man auch wissen, gewisse Dinge sind einmalig. Ja? Also ISO-Zertifizierung heißt, einmal im Jahr kommt der Auditor oder T-Sax, dasselbe, da kommt der Auditor, und zerleg die Hütte, ja? Dann ist alles gut. Dann hast du ein Zertifikat, das gibst du und die Sache ist erledigt. Ja? Bei der DORA, das ist die EU-Finanzvorgabe, also quasi alles, was irgendwie Finanzinstitut ist, muss DORA-kompatibel sein. Das heißt, du kannst DORA nicht zertifizieren als Dienstleister, sondern du musst quasi wirklich bei jedem Projekt nachfragen, was muss ich denn eigentlich erfüllen? Das sind dann so total lustige Dinge wie Passwort wechseln. Sie müssen alle 2 Wochen das Passwort wechseln. Jetzt denken wir das einmal durch. Er hat eine Applikation geschrieben für Fertigungsstraße. Ich betreibe die Database. Jetzt müssen wir das Passwort wechseln. Das geht nicht gleich. Das heißt Downtime auf der Fertigungsstraße. Denken wir drüber nach. Bitte?
Das wird teuer.
Ja, und vor allem sinnlos, nicht? Weil ich kenne kaum CNC-Maschinen, die spionieren. Ja, jetzt die Frage, wie wird es gelebt? Ja, und das ist ein technischer User und da haben wir Single sein, oh, bla bla bla. Also da gibt es dann 1000 Dinge, aber das kriegt dann so einen lustigen Touch. Ja? Und da habe ich so ein paar Dinge mal ein bisschen zusammengefasst, die total geil sind, das zeige ich euch nachher. Also was sehr oft vorkommt, britische Finanzindustrie, auditierte Bildpipeline. Also wenn du dort Software deployst, dann musst du quasi on paper nachweisen, es reicht nie, wenn du es tust. Ist egal, ob du es tust, das Papier musst du haben. Ja? Nur dass das einmal klar ist. Ich mache das eh. Scheißegal. Proof. Immer Proof. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwelche Software entwickelt, ja, die jetzt lustig irgendwo in der britischen Bankenindustrie vor sich hin arbeitet oder auch nicht, die haben übrigens gerade Pacemaker eingeführt. Die bei uns das noch können, sind schon ausgestorben. Aber nur so von der Geschwindigkeit her. Ja? Das heißt, Du musst dann wirklich on paper quasi dokumentieren, dass alle Libraries und die Subabhängigkeiten davon frei von CVEs sind, also von Security-Sachen, bevor du das hinschicken kannst. Das heißt, es ist völlig egal, ob du sagst, das passt eh, das ist wurscht. Du musst das gleich beim Software entwickeln oder jetzt beim Database deployen oder bei was auch immer, gleich einen Prozess zurechtlegen, wo du quasi dem Auditor sagen kannst, wir sind safe. Ja? Aufpassen bei Vorträgen, immer linke Hand, falls wer ein Foto macht. Ne? Das heißt, an dieser Stelle muss man das auch dann Risk Assessment, also ISO zum Beispiel und Business Continuity schreibt zum Beispiel vor, dass du in der Softwareentwicklung Risk Assessment machst. Jetzt sage ich ihm, fix den Bug. Ne? Also technisch gesehen müssen wir Risk Assessment machen, müssen wir sagen, wie schauen wir aus. Ne? Also auf Steirisch jetzt, kann man so nicht schreiben. Aber das ist dann auch lustig. Ja, was ist das Risiko, den Bug zu fixen? Naja, es weg. Nicht? Man kann man argumentieren. Nicht? So, und dann gibt es noch ein paar lustige Vorgaben, zu denen komme ich gleich. Kommen wir zum spaßigen Teil, bevor wir zur Technik kommen. Das treibt total geile Blüten. Das klingt alles total cool. Ja? Aber das erste oben zum Beispiel, da gibt es total lustige Widersprüche. Zum Beispiel das BSI sagt, tut eure Passwörter nicht wechseln, weil sonst schreibt es jeder unter das Keyboard. Dann gibt es wieder andere, die enforcen das. Jetzt hast du einen deutschen Kunden mit einer amerikanischen Mutter für eine deutsche Bank unter südafrikanischer Projektführung. Passwort wechseln, ja, nein. Ich würde sagen, sag's niemandem. Ja, und, aber, ja, also, das sind alles so lustige Widersprüche, nicht? Oder so Passwortregeln, nicht? Sie dürfen zum Beispiel kein unverschlüsseltes Passwort ablegen, aber ein Key zum Einloggen geht. Jetzt denken wir mal drüber nach. Ich bin auf einer Maschine, sagen wir mal in einem Cluster, und der muss da drüben reinkommen. Es ist scheißegal, in welchem Format du das ablegst. Ob das ein Zertifikat, ein Key ist, wenn ich das habe, ja, bin ich drin. Dann ist das Format wurscht. Also in meiner Sicht. Nicht? Ist egal, ob ich Checkkarten oder einen Schlüssel habe. Also solche Dinge passieren dann. Nicht? Das ist eine Riesendiskussion. Nicht? Sie haben kürzlich eine Diskussion geführt, zum Beispiel für einen Database-Dump. Warum gibt es da keine eigenen Rechte? Weil Select Stern auch reicht? Nur so als Idee. Ja, also darum sage ich, don't fight it. Versuch's zu moderieren, das ist ganz wichtig. Also da sind teilweise wirklich ein paar Widersprüche drinnen. Und das führt dann natürlich dazu, dass die Gegenseite, also es ist wirklich gegenseitig, Gegner, ja, muss dann auch diese Prozesse durchlaufen. Jetzt denken wir mal durch. Ich muss jetzt den CVE-Prozess dokumentieren und schicke dem einen Container. Und der muss den nur mal validieren. Das führt in der Finanzindustrie dazu, dass du 2 Updates im Jahr hast. Dass der kritischen Security fix, aber dadurch, dass du das Risiko assessen musst und das Validieren und Staging und den ganzen Scheiß alles durchlaufen musst, führt es dazu, dass der kritische Security fix erst noch am halben Jahr rausgeht. Also sozusagen der Prozess ist so geregelt, dass der kritische Security fix, der eigentlich APTG Update wäre, eigentlich dann ein halbes Jahr dauert. Das heißt aber auch Folgendes für euch, wenn ihr jetzt so Database-Zeugs und so Sachen deployt, macht immer Sachen, wo es egal wäre, wenn sie erst ein halbes Jahr später wegkommen. Was meine ich damit? Wenn man einen Fall gehabt, Alert, lange Transaktion in der Nacht, das war ein Datenexport. Das ist eine lange Lesetransaktion in der Nacht, ein Datenexport. Und der macht dann Alert, der ist yellow. Und da kommt irgendjemand und sagt, das ist Alert in der Nacht, der ist der Datenexport. Nach einem halben Jahr hat sich das rumgesprochen bis ins Management, wir haben seit einem halben Jahr einen gelben Alert. Dann gibt es ein Meeting mit 25 Leuten, die haben keine Ahnung. Und denen erklärst du dann, warum du seit einem halben Jahr den gelben Alert nicht beseitigst, weil du immer noch in der Nacht Daten exportierst. Warum? Und den Check kriegst du aber nicht raus, weil der steht in einer Guideline drin. Das heißt, ein halbes Jahr lang diskutierst du über in der Nacht läuft was lang, was Daten exportiert. Also passt auf, bei diesen Monitoring-Geschichten geht es immer davon aus, alles, was du da mal reingeschossen hast, geht nie wieder weg. Mach dir echte Gedanken, ob du das dort reingibst. Besser nicht. Besser nicht. Ja, also das führt dann zu total perversen Effekten. Wir haben zum Beispiel einen Fall gehabt, da ist zum Beispiel gestanden, wie der Finanzmarkt, du musst Daten von verschiedenen Kunden trennen.
Physisch, sagt der Auditor. Nicht nachdenken, tun. Jetzt, was haben die gemacht? Die haben jetzt in derselben Database, auf derselben, am selben Storage, 18 Filesysteme gemacht, also Loons Exposed, damit sie die Daten physisch trennen können. Also auf derselben Maschine quasi 18 Partitions und getrennt ablegen. Da kriegst du einen Hackerl. Also solchen Scheiß passiert da. Ja. Ich meine, kann fast nichts daneben gehen. Ja. Also jetzt einmal technisch gesehen. Ja. Also AF-Sync irgendwo, ja, irgendwo in die Wüste. Also das hat Folgen. Ja. Also nur, dass euch das bewusst wird, welche Blüten das treibt. Ja. Da geht es nicht darum, kann ich coole Software entwickeln. Die Frage ist, kriege ich einen Hackerl und kann ich das so machen, dass das quasi okay ist. Ja. Also, don't fight it. Ja. Aber quasi nach der kleinen Brandrede zum Thema Schwachsinn at scale, ja, schauen wir mal, was man machen kann, um diese Dinge bis sie in den Griff zu kriegen. Ist jeder noch dabei? Er schaut so geschockt aus. Ja. Also, ich bin schon in kompletten Denial. Ich habe das auch mal hinterfragt früher. Ist lang vorbei. Ja. That's what it is. Ja. Ganz simpel. So. Was oft vorkommt, in Postgres jetzt speziell, oder Database, ist Passwortstärke. Okay? Also ich brauche mindestens 27 Zeichen, 9 Emojis, 5 Sonderzeichen, 4 Zahlen, 1 Sonderzeichen und was auch immer. Da gibt es in Postgres eine Extension, die heißt CredCheck. Ja? Die prüft serverseitig, ob die Passwortinformation entsprechend stimmt, ob das okay ist. Jetzt gibt es nur ein Problem. Wenn du das machst, ist das ohnehin eine Scheißidee. Ja? Weil es gibt in den Client-Libraries von Postgres gibt's eine Funktion, die die Hashes berechnen, damit das Passwort nie klartext drüber geht. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel BGAdmin oder in irgendeinem anderen Tool die Passwörter ordentlich änderst, dann kommt das da nie an in der Form. Der Server kennt das Passwort nicht. Das heißt, der CredCheck in diesem Sinne, der dafür sorgt, dass das Passwort eine gewisse Stärke hat, funktioniert nur dann, wenn es das falsch setzt. Weil eigentlich muss er schon in der Client-Library richtig rüberschicken, wenn die Applikation richtig ist. Okay? Also wenn wir jetzt nicht irgendein Single-Sign-On oder so machen. Nicht? Aber prinzipiell gibt es das Modul. Aber eigentlich, wenn der Typ, der das gebaut hat, das richtig implementiert hat, darf der voll gar nicht auftreten. Und dann schlägt auch das Modul nicht an, weil das Passwort eigentlich nie sehen sollte. Sollte nie so über die Leitung gehen. Okay? Also gibt's, aber check, ja, wir haben das implementiert und alles ist gut. Ja? Also das Modul gibt es prinzipiell, aber ja, eigentlich sollte man es, ist nicht gut. Das Zweite, was wirklich spannend ist an dieser Stelle, und ist die Generierung von Audit Trails. Also wenn jetzt irgendjemand wieder in irgendeinem kritischen System irgendwelche Dinge ändert, kommt der Auditor und schaut nach. Ja? Dann kommt sowas raus. Und das ist viel. Die Systeme werden nicht in der Stabilität gefährdet, weil Postgres nicht funktioniert. Die Systeme werden instabil, weil der Schaß voll läuft. Okay? Weil das ist eine Menge. Jetzt stell dir mal vor, da macht jemand Update, 60 Milliarden Zeilen, irgendwas. Ne? Okay? Da kommt echt was raus. Das heißt, du musst echt aufpassen mit dem Platz und so weiter. Und geht's nicht davon aus, dass es reicht, dass das Zeugs installiert. Also, wir haben wirklich kürzlich einen Fall gehabt, da hat jemand gewusst, was er tut. Und ist draufgekommen, dass wenn du das Auditierungsmodul disables, dass keine Logzeile drinsteht. Okay, das ist der Vorteil von Open Source, das kannst du dann lösen. Nicht? Aber geht es davon aus, das wird teilweise wirklich geprüft von den Auditoren, also konkret jetzt die BaFin in Deutschland, das ist die Finanzmarktaufsicht. Ja? Also es kann euch treffen, dass irgendjemand sagt, okay, das nehme ich euch nicht ab, weil da fällt ein Eintrag, wenn, keine Ahnung, das deaktiviert wird, sehe ich ein, ja, war ein Fehler, ja. Ja, das sind so Kleinigkeiten, da muss man das dann einfach nachziehen, das muss dann einfach patchen, ja, spricht nichts dagegen. Ja. Aber prinzipiell die Möglichkeiten gibt es. Und da kommt eine ganze Menge Zeug raus, man kann das richtig gut machen, die Tools gibt es alle, Postgres, Open Source und so weiter, dass man das alles tun kann, aber geht es davon aus, das zu schreiben, ist die eine Sache. das musst du irgendwie managen nachher. Ne? Ich meine, da kommen Unmengen raus. Ja? Also wir haben Fälle gehabt, deutsches Gesundheitssystem, 200 Terabyte Audit Logs bei 3 Terabyte Daten. Ne? Also nur mal, ja, dass man da den Scale irgendwie versteht von dem Zeugs. Ne? Man wird nie jemand nachschauen. Ne? Das ist wirklich nur, wenn es ein Breach gibt, dann kommen irgendwelche Leute, die sicher nicht wissen, was du machst. Und schauen sie da ganz genau an, wer, wie, was, wo. Nicht? Also wir haben einen Fall gehabt bei einer Krankenkasse, muss ich erzählen, ist schon länger her. Nehmen wir an, du hättest Zugriff auf alle Krankendaten. Was würdest du nachschauen? Einkommen, irgendwas. Da hat einer nachgeschaut, neuer Job, der hat nachgeschaut, alle Geschlechtskrankheiten der weiblichen Kolleginnen am Stock. Der wollte sich halt nichts einfangen, nicht? Oder weiß ich nicht. Ist ja okay, ist ja löblich prinzipiell, aber halt illegal, nicht? An dieser Stelle. Und dann wird es, also darum gibt es diese Dinge, ja? Wenn du auf ein Date gehst und du weißt schon, ja, das juckt, ja, dann ist das Kribbeln in der Luft vielleicht nicht gut. Sag ich jetzt einmal. Also dafür gibt es diese ganzen Dinge. Ich meine, da gibt es ja die abstrusesten Sachen, ja, die man da erzählen kann, was da wirklich sozusagen an Datenschutzverletzungen passiert ist, was du denkst, das gibt es nicht. Ja. Also das ist echte Kreativität. Ja. Zum Beispiel ein kleines Beispiel aus Südafrika. Was magst du, wenn beim Auto der Kühler hin wird? Man würde sagen, fahr in die Werkstatt, kauf ein Neichen. Nicht? Nein, du gehst zum Mietwagen-Dandler, holst einen ähnlichen Mietwagen, mietst dir das Auto und baust dir um, das ist billiger. Ja, also solche Dinge. Nicht? Also darum geht es im Wesentlichen, darum gibt es das Ganze. Und ich habe gestern wieder, heute in der Früh gehört, zum Beispiel Bosch in Deutschland hat 400.000 Mitarbeiter. Ich schwöre, den Typen gibt es, der sowas macht. Ja? Und darum existieren diese Dinge dann, nur dass man versteht ein bisschen, wo das herkommt. Nicht? Also völlig abstruse Dinge. So, also das ist BG Audit. Das nächste, klar, ist die ganze SSL-Partie. Also du kannst im Postgres-Client-Server verschlüsseln nach den entsprechenden Levels, wo ihr sicher mehr wisst drüber wie ich. Geht natürlich, wo ist da eigentlich das Problem beim Dauerbetrieb? Ja, klar. So, zerrt es aus, Fertigungsstraße tut was? Kann nichts daneben gehen, nicht? Kann nichts sein, nicht? Also da müsst ihr echt aufpassen, den Leuten fehlt der Zertifizierungsprozess. Philosophisch gesehen, alles was du deployst, ist der Migrationsprozess von morgen. Okay? Also alles was du heute installierst, ist der Migrationsprozess von morgen. Nehmt sich das einmal so bildlich vor. Ja? Das heißt, das Zertifikate-Thema ist ein Problem. Was heißt Zertifikat tauschen? Neustart. Also von der Database-Engine, wir alle Connections und ne? Eh klar, ne? So, jetzt musst du irgendeinen Prozess finden, dass du das irgendwie hinkriegst. Ja? Wann kann in Österreich den Zoll abstellen, wenn der Flughafen dicht ist in Wien? Weil sonst stapeln sie die Container. Also, das sind so Kleinigkeiten, ne? die halt, oder das machen wir in der Nacht, es gibt keine Nacht. Ja, also du brauchst dann echt einen Prozess. Jetzt stell dir vor, du hast jetzt einen Cluster, der ist Datencenter übergreifend und so weiter und jetzt gehen wir Zertifikate tauschen. Ne? Also das denkt über diese Dinge nach. Es ist völlig wurscht. Postgres funktioniert, SSL funktioniert, Docker funktioniert, ist alles wurscht. Ja? Es ist ein rein operatives Thema. Das ist das Einzige, worüber du nachdenken musst. Wie kriege ich das blöde Zertifikat getauscht? Der Rest ist gelöst. Es gibt alles, ja. Aber das ist ein Problem, weil du hast externe Abhängigkeiten. Da sagt irgendjemand, Zertifikate tauschen. Okay, der Typ ist auf Urlaub, der rennt das Zertifikat aus. Bei irgendwer muss das unterschreiben. Das sind die echten Troubles. Das, ja. Also, das ist ein Riesenthema, ja. So, aber gehen wir mal rein, was Postgres selber prinzipiell einmal zu bieten hat. Einmal ein Teil davon, was einmal relativ wichtig ist. Wir haben mehrere Ebenen von Berechtigungen. Das erste, was einmal ist, Bind-Adressen, horche ich dir zu, horche ich dir nicht zu. Ja? Das zweite, was wir dann haben, ist Host-Based Access Control. Ich kann zum Beispiel sagen, die Jungs da drüben müssen Passwort authentifizieren, die Jungs da drüben machen machen Zertifikate und die Kollegen da hinten machen LDAP. Okay? Das heißt, ich kann abhängig vom Netzwerkbereich entscheiden, wie die Authentifizierung passiert. Das ist ein Standardmechanismus in Postgres, da geht halt alles. Ja. Auf die Methode kann ich sagen, wir machen AD-Authentifizierung, wir machen LDAP, wir machen you name it. Ja? Das nächste, was gibt, sind Dinge auf Instanzebene. Einmal Postgres starten ist eine Instanz. Ja? Und da ist jetzt eine wichtige Sache. Die User leben auf Instanzebene. Das heißt, wenn ich eine Kiste habe mit Postgres, mit drei Databases und ich sage, User call anlegen, heißt eh niemand call? Was? Okay. Wenn ich jetzt den User call anlege, gilt der für alle Datenbanken, ist dasselbe. In einem großen Deployment ist das sowieso, kommt der sowieso von woanders her, aber ist immer egal. Ne? Und was da wichtig ist an dieser Stelle ist, Postgres macht nur den Passwortcheck extern. Das heißt, wenn irgendwo im LDAP oder so ein User entsteht, entsteht der in der Database nicht automatisch. Also Postgres macht nur die Authentifizierung. Das heißt, auch wenn der weg ist, der bleibt. Er kommt dort nicht mehr rein. Ja, aber User auf Instanzebene in der Geschichte. Und dann kann ich natürlich auf Database-Ebene, Schema-Ebene, Tabellen-Ebene und so weiter entsprechende Rechte vergeben. Das heißt, wenn ich auf Tabellen-Ebene gehe, Select ist okay, ja, kann ich lesen. Nicht? Insert ist auch okay, kann ich was reinschreiben. Insert heißt nicht, dass du das auch wieder lesen kannst, was du da reinschreibst. Ja? Update ist klar, Delete ist klar, Truncate ist klar. Was ist References? References heißt, ich darf in einer 1:1-Relation eine Tabelle referenzieren, ohne sie lesen zu dürfen. Also Person 4711, ja, hat sie beide Achillessehnen gerissen, ja, gestürzt, ja, ist eine Verletzung vom Hängebondage. Das heißt, haben wir kürzlich gehabt, ich habe so lachen müssen, ein Kollege ist gestürzt, klar, ja, sicher, von der Decken, ja. Das heißt, du weißt jetzt, okay, Person 4711 ist gestürzt, aber du weißt nicht, wer es ist. Ja? Das heißt, ich kann die Tabelle referenzieren, ohne sie lesen zu dürfen. Ja? Und so weiter, Spaltenrechte. Spaltenrechte macht man, wenn man seine Kollegen hasst. Ja? Warum ist das so? Weil Select Stern daneben geht. Also wenn du richtig böse bist, ja, nimmst du eine Tabelle mit 150 Spalten und gibst ein Spaltenrecht. Dann wirst du nie wieder Select Stern schreiben. Dann wirst du auflisten. Ja. Bis ans Ende deiner Tage. Also wenn du Menschen hast, Spaltenrechte. Ja. Das ist eine super Methode, diskret. Ja. Kann man argumentieren. Ja. Ist kein offensichtliches Mobbing, aber ist völlig klar. Ja. Also, am besten auf die breiten Tabellen, möglichst weit hinten. Ist am besten. Und dann gibt es noch Row-Level Security. Das ist der coole Stoff. Ja. Aber der noch coolere Stoff, jetzt einmal aus rein operativer Sicht, ist das Konzept der Faulheit. Ja? Super. Ja? Du baust eine Applikation und vergibst Rechte. So, was passiert mit einer Applikation, die du gebaut hast? Die verändert sich meistens. Nicht? Dort haben wir was vergessen, dort kommt was dazu, dort war was falsch. Also das Ding lebt ja. Das heißt, was Postgres kann, und das ist echt praktisch, sind Default Privileges. Nehmen wir an, ich habe 100 Tabellen, alle Buchhalter sollen im Buchhaltungsschema lesen können. Das heißt, 100 Tabellen kannst lesen. Ja? Jetzt kommt die 101. dazu. Was passiert? Und du wirst die Rechte automatisch vergeben. Das ist super praktisch, weil dir das Zeug nicht auseinanderläuft. Was passiert sonst im realen Leben? Du hast 100 Tabellen, die 101. kommt dazu, du nimmst das System in Betrieb. 6 Wochen später bricht das Zeug, weil das erste Mal jemand im 67. Untermenü auf die Tabellen zugreift und die Berechtigung fällt. Das ist das echte Problem. Das bricht nicht, wenn es das Deploy ist. Das bricht nachher. Und das ist blöd, ja, in der Regel. Das heißt, mit diesen Default-Privilegien kann ich sagen, alter Default-Privilege vor Schema Buchhaltung, vor User, also irgendwas, also Default-Privileges vor User Buchhalter in Schema Buchhaltung, Grant Select on all Tables. Das heißt, wenn sie die Struktur verändert, gibt es automatisch für die Buchhalter die Rechte verteilt oder auch weggenommen. Das ist praktisch, das ist ein Resilienzthema, weil ihr habt euch ja düster erinnert, wie ich vorher gesagt habe, Deployment Cycles. Jetzt durch diesen ganzen bürokratischen Prozess, der da drinnen steht, ist ja nicht so agile, wir starten den Container neu, sondern es geht durch einen Riesenprozess. Das heißt, irgendein Blödsinn funktioniert nicht und du kannst 5 Wochen nicht deployen. Ja? Das heißt, du musst schauen, dass die Resilienz schon auf der Ebene einbaust, damit es nicht deployen muss, damit nichts sein kann. Okay? Was auch relativ cool ist dran, was oft natürlich eine Riesenanforderung ist von all diesen Dingen, ist zum Beispiel die Notwendigkeit, datenselektiv, also dass du nicht alles siehst. Ja? Ich sehe meine Kunden, du siehst deine Kunden, er sieht, keine Ahnung. Ja? Und das geht in Postgres, das ist auch wichtig, mit sogenannter Row-Level-Security. Ich kann auf Zeilenebene Rechte vergeben. Jetzt gibt es die Argumentation, aber das machen wir in der Applikation. Kannst eh. Spricht dir nichts dagegen. Aber zieh den zweiten Security-Layer ein. Seid nicht ideologisch, was das betrifft. Ich habe mal was ganz Geiles gehört. Irgendwo in Europa gab es eine Finanzinstitution, die hatten 50 Millionen Euro ausstehende Kredite, aber haben nicht gewusst, an wen. Das ist der Preis der Ideologie, weil der Chief Architect hat beschlossen, dass ein Foreign Key ist Business Logic in der Database, das soll dort nicht sein. Das führt dazu, dass du irgendwann im Laufe von 30 Jahren irgendeinen Bug in irgendeiner deppernden Applikation hast und dann hast du irgendeinen Kredit ausständig und weißt nicht, an wen. Ideologie ist echt teuer. Ideologie kostet richtig Schotter. Ja? Das ist das Teuerste, was es gibt. Das heißt, es ist keine Frage, ob wir machen das in der Applikation. Kannst eh machen. Aber es schaut nicht, wenn du das auf beiden Ebenen machst. Weil, stell dir vor, er baut die Applikation, alles richtig. Ja? Jetzt der vorgehende Redner hat über Django gesprochen. Ja? Ah, wir brauchen jetzt eine API. Nicht? So, jetzt habe ich ein Database. Die Applikation ist fertig seit 20 Jahren. Jetzt will der API einbauen. Jetzt kann ich den Mist nachimplementieren, dass die API die Berechtigung erkennt. Wenn ich es unten schon habe, zusätzlich, tut dir nicht weh, ist die API-Security konsistent, gratis, richtig und maintaint sich selber. Okay? Ideologie kostet echt Kohle. Ein Foreign Key hat kostet 50 Mille, weil das ist Business Logic in der Database, da kommt der heilige Systemarchitekt und haut da am Schädel. Ja? Okay? Das heißt, wir haben an der Stelle jetzt Companies, Departments und Managers und ich habe jetzt da ein paar Daten eingefügt. Also der Hans hat keinen Chef, die Paula hat den Hans als Chef und so weiter und so fort. Nicht? Ich bin dafür total gelobt worden. Jemand hat gesagt, Herr Schönig, Sie sind so inklusiv, Sie haben mehr weibliche Manager. Und ich habe mir gedacht, ich habe das geschrieben um 11 Uhr auf die Nacht, habe mir nichts dabei gedacht. Nichts. Aber es ist schön, wenn man das Lob kriegt an dieser Stelle. Ich schwöre, ich habe mir nichts bei diesem Namen gedacht. Ja? Das heißt, ich habe jetzt da diese Organisation und ich kann jetzt zum Beispiel Row-Level-Security bauen, die zum Beispiel sagt, die Paula sieht nur Zeugs in ihrem Department, der Joe sieht nur alles, was er selber gemacht hat und der Chef sieht alles. Nicht? Und das ist die Regel, die das tut. Das ist nur zum Angeben, das ist nur Show. Ja? Viel zu komplex. Aber ich kann zum Beispiel wirklich hergehen und sagen, okay, ich kann jetzt eine sogenannte Policy definieren auf einer Table und kann jetzt irgendeine Regel hinterlegen, die entweder statisch ist, du alle Österreicher, er alle Deutschen, nicht? Er alle Schweizer, das ist eine einfache Regel, where, keine Ahnung, oder es kann eine Regel sein, die ich darf nur Umsätze bis 1000 Euro, aber wenn nur und vielleicht und so weiter. Das heißt, man kann da relativ gute Sachen machen und wenn ich jetzt automatisch generierte APIs habe, kommt da nie was Falsches an oben, nicht? Weil das von unten gar nicht rauskommt. Es kann nichts passieren. Ja? Es ist immer sicher. Ja? Und das ist immer gut, weil das kann man nachweisen. Da kannst du dem Auditor sagen, also wir haben eine durchgezogene Security-Strategie von Storage über Bababa, über Database, über API. Das ist in sich konsistent, das ist autogeneriert, das ist auditierbar, das ist keine Ahnung. Und der praktische Nebeneffekt stimmt sogar. Das ist fast wurscht. Ja, aber ich habe mal einen Fall gehabt, das war überhaupt geil, das muss ich erzählen. Kunde, Performance-Problem. Und ich schaue mir diesen Left-Join an und denke mir, ich glaube, der ist falsch. Da kommt das Falsche raus. Weißt du, was er gesagt hat? Let's fix performance first. Das Ergebnis ist falsch, ja? Let's fix performance first. Also man sieht die Prioritäten. Es war falsch, aber haben gesagt, schnell, wurscht. Ja. Na gut, haben wir einen falschen Achsen importiert, das ist egal, wer jetzt war. Nicht? Resilienz, nicht? Zwei Achsen. Nicht? Genau. Und da sieht man jetzt, was passiert. Wenn ich zum Beispiel die Rolle auf Hans setze, setze ich alles. Wenn ich die Rolle auf einen anderen setze, sehe ich halt nur, was in diesem Unterdepartment halt drinnen ist. Nicht? Und das kann ich auf unterster Ebene relativ leicht machen. Wie gesagt, üblicherweise hat man da an leichtere Kriterien. Mein Land, ja, alles, was ich angelegt habe, alle Produkte, alle Preise in der Region oder irgend sowas. Ja. Meistens ist es einfacher. Aber es kann ein Showcase, man kann das schon relativ weit treiben und dann ist das quasi in sich konsistent, ich kann meine APIs generieren und die ideologische Diskussion in der Applikation oder in der Database ist egal. Es schaut nichts, wenn es einfach auf jeder Ebene richtig ist. Weil sonst hat irgendwer Zugang über PG-Admin oder über irgendein ODBC-Ding und so weiter und sieht erst wieder alle Daten. Nicht? Und der Auditor hat da einen Schädel. Nicht? Okay? Also diese Dinge sind schon relevant. Auditor haut da an einem Schädel, kann richtig teuer werden. Ja? Also das ist jetzt nicht so, wie das diskutieren wir aus. Ja? Das ist nicht so. Also das kann richtig unangenehm werden. Ja? Also wir haben das gesehen in einigen Sachen außerhalb Europas. Also die meinen das teilweise echt so. Ja? Je nachdem, das ist ein bisschen kulturabhängig, jetzt sage ich jetzt einmal. Ne? Genau. Jetzt die Frage ist, jetzt habe ich meine 300 Milliarden Permissions vergeben in der Database. Jetzt die Frage ist, ich muss jetzt irgendwie einen Report rausziehen. Was habe ich denn eigentlich? Nicht? Also ich habe die Permissions richtig gemacht und was die ganze Bürokratie immer fragen wird, ist, beweisen. Sag mir, dass das so ist. Es ist mir egal, ob du das behauptest. Where is proof? Ja? Die Frage ist, wie generiere ich den Proof? Und die PG Permissions Extensions habe ich gebaut am Rückweg aus Amerika, haben wir begonnen, das zu bauen für ein Produkt, das viele von euch vielleicht kennen, Viagra. Das sagt nie jemand was, ja.
Feige Säcke.
Ja. Da gibt es eine Extension, die heißt, das kommt wirklich aus dem Viagra-Dandel, ne? Das kommt von einer amerikanischen Online-Apotheke. Ja? Die haben zwei Produkte, Haarwuchsmittel, die machen Potenzstörungen und Potenzmittel, die machen Haarausfall. Und das ist kein Schmäh jetzt. Wir produzieren beides, ja? Bitte? Wirklich? Also ich muss bitte sagen, das ist heute mein letzter Auftritt. Ich habe 50 Millionen geerbt in Nigeria, die Anzahlung habe ich schon gemacht, dann brauche ich mit euch Loser keine Vorträge mehr machen. Ja. Aber wirklich war ich flieg heute nach Kamerun, man glaubt es kaum. Ja? So, das heißt, PG Permissions, habe ich die Möglichkeit, dass ich hergehe und sage, Select Stern from all Permissions und er gibt mir dann, was ist es, wer hat es, true oder false. Das Select Stern from all Permissions, dann kriege ich alles mit, gegen alles, für alle, lange Liste und dann kann ich sagen, wer hat Zugriff auf was auch immer, Select Count Stern, where not in und so weiter. Und das richtig Coole daran ist, auf dieser Extension sitzt der Trigger auf dieser View. Das heißt, ich kann sagen, Update, where, bla bla bla, set granted gleich true. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich nicht, wenn ich jetzt wirklich 10.000 Permissions fixen muss, ja, kann ich es mit einem Update machen und muss nicht diese Statements generieren in die Ewigkeit. Ja. Und das ist relativ praktisch. Ist natürlich alles Open Source, kann man sich alles anschauen und ist einfach super praktisch, weil es nicht nur darum geht, ist es richtig, sondern es geht darum, kann ich nachweisen, dass es richtig ist. Und wenn es nicht richtig ist, kann ich Folgendes tun. Das hat der Laurenz eingebaut, einer von unseren Kollegen in Wien. Das da oben sind Target Permissions. Einfach formuliert, alle Buchhalter sollen lesen können. Und ich kann jetzt unten berechnen, was ist die Abweichung von soll und ist. Ja? Irgendwo auf der 754. Tabelle, irgendwo drinnen fällt eine Berechtigung. Und ich kann jetzt automatisch die Berechnung durchführen, was ist die Differenz zwischen soll und ist. Ja? Und das ist praktisch, weil wenn die Liste leer ist, ist der Auditor happy. Ja? Qualitätssicherungsthema. Ja? Kann man sie runterladen, ist relativ simpel. So, an dieser Stelle, es sind noch 10 Minuten, gibt es Wünsche, Fragen, Beschwerden zu diesem hochspannenden, kaum bürokratischen Thema, wo unglaublich viel Innovation passiert. Es wird nämlich immer komplizierter.
Bei Fragen bitte Handzeichen.
Ja, bei Fragen bitte Handzeichen, genau. Wie war nochmal die Url von dieser Apotheke? Nein,
meine Frage wäre bezüglich des Privacy Security, bezüglich Backups.
Ja.
Und mich nur
Ja. Was wäre zum Beispiel erstmal die Best Practice für Backups, weil Backups technisch Postgres kann da Gott was machen. Was für Provider sagt deine Seite quasi Best Practice, dass man auch security-technisch und auch client-technisch Backups?
Also ich wiederhole mal, wie kann ich Backups machen, dass da alle glücklich sind damit, was das Ganze betrifft? Das ist eine Frage der Systemgröße.
Ich würde sagen, Terabyte-Größe.
Also groß. Also
groß, weil dann ist es Spaß zu machen.
Ja, genau. Das ist genau der Punkt, wo ich hin möchte, nämlich. Stell dir vor, du hättest ein Backup von irgendwas und das ist 300 Terabyte groß. Spül's ein. Geht schon. Nur in der Zwischenzeit haben die alle randaliert. Nicht? Das Problem dabei ist nicht, dass du ein 300 Terabyte Backup nicht eingespült kriegst. Das Problem ist, dass die in der Zwischenzeit alle randalieren. Kleine Side-Info, mit den Philippinen gibt es kein Auslieferungsabkommen. Nur so eine kleine Side-Info, wenn es wirklich daneben geht. Das heißt, wenn das klar ist, egal, normales Transaction-Log-Backup, wenn es richtig groß ist, 20 Terabyte oder was auch immer, File-System-Snapshots, weil die sind schnell, oder Variante 2, so viel Redundanz drinnen, dass der Restore-File nie eintritt. Wenn der Restore-Fall eintritt, kannst du sagen, ja, wir haben ein Backup, aber es ist völlig wurscht, weil nach 5 Tagen ohne Bahnsystem in Deutschland hat es eh keiner gemerkt, weil es die Verspätung gewohnt sind. Also, aber you get the point. Nicht? Das heißt, manchmal ist das Backup echt nur feigenblatt, weil es so lange dauern würde, dass Einspielen völlig blunzenwurscht ist. Das heißt, du musst in 2 Dinge denken. Ja, wir haben ein Backup, super. Ja? Super, wir sind über den Nordatlantik abgestürzt, ja, wir haben ein Schwimmwesten. Ne? Ist technisch richtig, aber tödlich. Würde ich vermuten. Und das Zweite ist dann, du musst es wirklich in die HA-Architektur geben. Verzögerte Slaves und so, Replikate Slaves darf ich nicht sagen. Das heißt, das ist wirklich, wie Anschiss kriegst du jetzt immer. Das heißt, du musst in 2 Ebenen denken. Der reale Fall ist der Hochverfügbarkeitsfall mit hängenden Replikaten und der Backup-Fall fürs Hackerl. Also man muss in mehreren Ebenen denken, aber at scale, falls es im Snapshot
ist. Das heißt, Backup ist reliant on underlying storage in the
Backup. Mehrere davon, sinnigerweise, ja.
Ja, leider.
Ja. Ja, ja, es ist alles standardmäßig, es funktioniert alles, es ist nicht das Thema. Die Frage ist nur, ich habe jetzt das Backup mit 300 Gig. Korrekt. Korrekt, genau. Also, ich gebe euch eine Zahl. Also, man kann einfach rechnen, bei 1 Gigabyte pro Sekunde ist ein Terabyte 20 Minuten. Daumen, ja? So, 30 Terabyte mal 20 Minuten. Ich würde sagen, Wien schwächert, ja. Restplatzbörse, schau, dass du weiterkommst. Sorry. Wir haben die letzten 8 Monate keinen Strafzettel ausstellen können, weil wir haben Backup replayed. Ne? Nächste Frage. Ja.
In dem Beispiel früher, wo Sie Role-Based Permissions gezeigt haben.
Ja, du reicht.
Wie würde man aus Applikationssicht die User dispatchen? Würde man wirklich vor jeder Query rollenbasiert sagen, set role as Manager und dann die Query ausführen?
Du loggst eh schon als Call ein. Also quasi, wenn du als Call schon einloggst, bist der Call quasi. Also hoffentlich hast du den Call, aber das heißt, an dieser Stelle, du loggst dich schon als XY ein. Das heißt, das ist nur der Showcase, da, den ich da gemacht habe, wie du den wechseln kannst. Also du kannst die quasi downgraden selber, aber du bist schon als Paula oder als Hans eingeloggt.
Da gehen wir jetzt wirklich davon aus, dass die Applikation auf dem Client-Rechner ist und der sich direkt zur Datenbank verbindet. Weil in Backend-Based Applications hat man meistens nur einen User, der sich zur Datenbank verbindet, oder?
Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also du könntest zum Beispiel, das muss kein User sein. Es reicht zum Beispiel auch, wenn du, es ist irgendeine Abfrage da drinnen, das ist irgendeine Abfrage, die irgendwas gibt, ja? Das heißt, wenn du zum Beispiel jetzt viele API, zum Beispiel Postgres zum Beispiel, also wo du quasi APIs für Postgres generierst, die können eine Variable setzen im Hintergrund und die kannst du auch abfragen. Das heißt, ich weiß zum Beispiel, ich bin als xy@example.com angemeldet. Das ist kein Database-User, aber den kann ich da einstricken. Also die setzen auf der Variable,
dass es muss kein echter Datenbank-User sein, also für, also 1000 User oder so, sondern entweder es ist die Gruppe Buchhalter, was reicht, weil eh alle das Gleiche haben, oder wenn du fragst irgendwas ab, also wenn du zum Beispiel weißt, okay, der hat eine Variable gesetzt, was die API automatisch macht, kannst du auch benutzen zum Beispiel. Also über, bei Postgres zum Beispiel machen wir das so. Das habe ich nämlich übrigens gestohlen von genau dort. Gestern am Abend um 11. Na, du hast schon einen User, also du hast quasi einen normalen User, da hängt die Row-Level-Security dran, aber der macht irgendwas, aber nachdem du quasi das unter Kontrolle hast, über die API geht es auch. Also es muss kein echter User sein, Manager in, egal was da rauskommt. Es kann zum Beispiel drinnen stehen, in irgendeiner anderen Konfigurationstabelle, nur 1000 Euro, wenn Dienstag ist. Genau. Ich meine, sagen nicht, dass man es machen soll, aber man könnte theoretisch. Ne? Because we can. Genau. Sonstige Fragen? Compliance ist ein super Thema, gell? Da kommt richtig Stimmung auf. Gell? Das ist richtig cool. Ja.
Ich hätte noch eine Frage bezüglich der Audit-Logs. Sie haben gesagt, so mehrere Terabyte produzieren mehrere Terabyte an Audit-Logs. Gibt es da zertifizierungstechnisch irgendeine erlaubten Retentions, also dass man sagt, man verwirft die Audit-Logs nach ein paar Monate, oder muss man die unbedingt aufhalten?
Das hängt davon ab. Ich habe jetzt gesehen, Glücksspiel am Balkan, die müssen jedes blöde Roulette-Spiel 10 Jahre aufhalten. Weil wenn dir nach 7 Jahren einer klagt und sagt, ich bin spielsüchtig, ich hätte die Kugel nicht hauen sollen, dann kannst du 10 Jahre zurückschauen. Das heißt, es kann sein, dass du jedes Zufallsgenerator-Ergebnis von irgendeiner bläden Online-Rolle 10 Jahre aufheben musst. Ich glaube, in Serbien habe ich das gesehen.
Streaming-Replication müsste man dann wirklich für jede Instanz die Audit-Logs collecten.
Genau, aber jetzt geh davon aus, jetzt, du hast bei jeder Roulette-Kugel, wo der Typ irgendwie 2 Cent wirft, hast du jetzt 4 Zahlen. Und den musst du 10 Jahre aufhalten, weil die Regulierung das sagt. Also wir haben, Felix, ich glaube in Südafrika habe ich kürzlich irgendwas gehabt mit 5 Jahren, die DBA-Audit-Logs. Wahrscheinlich wird keiner reinschauen. Aber wenn irgendwas daneben geht, was ist ein kleiner Bankenskandal oder so, ne?
Kann man die ein File pro Tag machen zum Beispiel, dass man die Möglichkeit hat, alte zu komprimieren?
Ja, ja, also das Audit zu managen, das ist alles kein Problem. Ich wollte nur sagen, es ist viel. Also ob man das wegstreamt oder wegkopiert oder... Anderes Problem. Also wichtig ist einmal, dass du das generiert hast. Weil meistens gibt es in den großen Buden gibt's da irgendeine Infrastruktur für das ganze Zeugs, weil du ja nicht allein bist damit. Verstehe. Du musst ja nur ins System integrieren können.
Danke.
Aber teilweise, wie gesagt, komplett krank, Glücksspiel. Ja. Was habe ich gesehen? 6 Millionen Sportwetten in Serbien, ein Anbieter, also völlig krank, pro Monat irgendwie so, völlig krank. Ja. Es sind richtig Zahlen, ja. Richtig Zahlen, ja. Ja. 1 Million Microloans in Uganda pro Tag. Es ja, geht alles durch die Finanzmarktaufsicht. Nur, dass man Zahl hat. Ja. Sonstige Fragen? Passt. Dann sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit beim super spannenden Thema. Ja. So. Dann schiebe ich mich wieder ab hinter den Semmering. Herzlichen Dank.